Wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste, unsere Eulenspiegel hier. Thomas, Renate, Noemi, hallo, schön, dass ihr da seid. Ihr spielt mit beim Generationentheater Zeitsprung und das aktuelle Stück ist der Eulenspiegel in Bebenhausen im Kloster. Hallo. So, ihr seid schon länger beim Generationentheater Zeitsprung und macht jedes Jahr mehr oder weniger ein Stück. Vielleicht mal kurz, stellt euch vor und euer Weg auch zum Genau, zu eurer Theatergruppe.
Also ich bin erst seit diesem Jahr dabei und ich komme aus Italien und das ist das erste Stück, das ich mit dem Generationentheater spiele, habe aber in Italien schon Theater gespielt, genau.
Wie hast du das Theater gefunden, die Gruppe?
Über meine Therapeutin, genau.
Da gab es mal einen Tipp.
Genau, also wir haben darüber gesprochen, was ich so gerne mag und ich habe ihr gesagt, dass ich das Theater spielen vermisse und dann hat sie mir gesagt, okay, dann müssen Sie unbedingt Theater spielen. Und dann hat sie gesagt, dass sie kennt die Renate, die neben mir sitzt und die hat mir gesagt, sie könnte anrufen und fragen, wie es ausschaut, ob ich da mitspielen kann und das hat sofort geklappt.
Da gab es ein Casting oder wie lief das ab?
Nee, es gab einen Workshop und ich bin zum Workshop hingegangen. Ich war allerdings auch krank, aber ich habe mir gedacht, das nehme ich mir jetzt vor. Und das hat mir sofort gefallen, die Stimmung da und habe einfach gefragt, ob ich für die Aufführung da. An dem Tag wurde klar, dass wir den Eulenspiegel spielen und ich habe einfach gefragt, ob ich mitspielen darf und es hat sofort geklappt.
Es war rechtzeitig, um eben noch bei dem Stück.
Rechtzeitig, genau, bei dem Stück und genau. Und dann wurde ich auch der junge Eulenspiegel.
Genau. Frisch dabei und
so
dann bist
frisch
du
dabei und gleich.
Gibt es einen Jungen und einen Alten, wenn du das sagst?
Es gibt vier Eulenspiegel. Es gibt für jede Generation. Es gibt einen kleinen Eulenspiegel, ein Kind. Dann gibt es einen 16-jährigen Eulenspiegel und der bin ich. Und dann einen mittleren Eulenspiegel, das ist der Thomas. Und dann einen alten Eulenspiegel. Genau.
Gab es viele Rollen zu vergeben sozusagen.
Genau.
Ja.
Genau.
Vorstellungsrunde weiter. Renate.
Ja, ich bin die Renate und ich bin jetzt seit 2006 beim Generationentheater. Habe erst noch so bei so einem kleineren Projekt mitgemacht und inzwischen sind es jetzt doch schon so 5, 6 Stücke, wo ich mitgespielt habe.
Wie bist du dazugekommen? Ja,
also ich habe immer schon auch eben gerne Theater gespielt oder etwas mit Theater darstellender Kunst gemacht und habe mich damals halt auch erkundigt, was gibt's denn hier so? Und dann wurde mir die Helga Kriblin und das Generationentheater genannt. Und da bin ich genauso wie Noemi auch gerade zu einem Workshop und da merkte man schon, da gibt es schon einen harten Kern, die schon länger dabei sind und dann improvisiert man ja und macht viel miteinander und dann war auch die Entscheidung damals zu einem zwei verschiedenen Projekten und da habe ich mich damals noch fürs kleinere entschieden, weil ich noch berufstätig war und seit ich dann im Ruhestand bin ich da also voll mit dabei.
Jetzt zählst du zum harten Kern.
Jetzt zähle ich zum, ja genau.
Und was findest du, ist so das Besondere oder das Tolle an dem Generationentheater Zeitsprung?
Also das ist wirklich diese verschiedenen Generationen, die ich so toll finde, dass man also eben mit wirklich ganz jungen und Kindern oder die meine Enkel sein könnten, ich habe auch wirklich welche, aber auch die mittlere Generation und dieser Austausch und dieses, ja, eben sagen wir mal, über dieses Theater hinaus, was beschäftigt die Menschen, obwohl wir jetzt nicht unmittelbar dauernd irgendwie über unsere Privatleben reden, aber und dann beim Spielen natürlich auch, das gibt's, merkt man dann auch, also entweder man ist selber dann auch wieder, ja, ich durfte zum Beispiel im vorletzten Stück durfte ich einen jungen Liebhaber haben. Also so, man kann ganz junge Positionen einnehmen oder Dinge, die man natürlich auch im Alter immer noch haben könnte. Aber dann halt auch wieder so dieses, ja, das passt jetzt doch mehr für meine Generation. Und ich glaube, so ist es auch ein bisschen mit meiner Rolle jetzt im Eulenspiegel. Da bin ich eine, ja, inzwischen Künstlerin mit Seherin, sollte es erst so sein, mit so seherischen Eigenschaften und nicht ganz einfache Rolle, aber da können wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Aber so beobachte ich auch oder kommentiere so ein bisschen mehr das Geschehen in der Rolle.
Könnt ihr, wie viel Raum habt ihr selber da quasi auch Anregungen einzubringen und zu sagen, ja, ich hätte jetzt gern die, wie kommt ihr zu euren Rollen? Ist das Prozess oder ist da auch ein bisschen so, hey, Regisseurin sagt, na, das ist deins?
Also es ist schon Prozess auch, aber ich denke, die Regisseurin hat dann schon auch schon manches im Auge, wen sie wie besetzt, aber wir haben da schon viel Freiraum, auch am ganzen, am Stück und am Text und so weiter oder an, wie man etwas umsetzt, mitzuwirken.
Thomas,
ja?
Dein Weg zum Zeitsprung.
Ich bin seit 2008, glaube ich, dabei und ich habe vorher einen längeren Clownskurs gemacht und der war dann zu Ende und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann hat meine Mitbewohnerin, die damals mitgespielt hat im Generationentheater, mich zu einem Workshop mitgenommen und so weiter und so fort, so wie Renate das auch erzählt hat. Und letztendlich schließt sich für mich jetzt wieder so ein bisschen ein Kreis, weil ich diesen Narren Eulenspiegel spielen darf, weil ich in diesem Clownskurs kam ich letztendlich für mich zu einem Narren und nicht zu einem Clown.
Da kommen die alten Qualitäten, kannst du aber wieder abrufen?
Sozusagen kann ich die jetzt da ein bisschen einbringen, ja.
Aber Unterschied zwischen Narr und Clown?
Ja, der ist schon groß. Den Narren, so wie ich ihn für mich gesehen habe, war auch einer, der aus einer gesellschaftspolitischen Motivation heraus auch handelt und der Gesellschaft den Spiegel vorhält. Das ist der Eulenspiegel nicht so. Der hat zwar übt zwar auch gesellschaftspolitische Kritik, aber das ist nicht seine Motivation. Der Clown hingegen, der will einfach nur Spaß, so habe ich ihn zumindest empfunden. Der will den Leuten Freude machen und Spaß machen und das war für mich nicht so das.
Also der hat keinen politischen Anspruch, gar keinen politischen Anspruch.
Gar nicht.
Ja, und der Eulenspiegel ein bisschen.
Wobei es gibt natürlich auch verschiedene Clownstypen, muss man auch sehen, aber vielleicht der klassische Clown, eher nicht.
Und der Eulenspiegel hat ein bisschen was von beiden, oder wenn du sagst, er ist auch jetzt nicht der total gesellschaftspolitische.
Helga fragen.
Ja, die Eulenspiegel-Analyse. Ja,
da wird es kompliziert, weil da gibt es auch sicherlich ganz viele verschiedene Sichtweisen auf ihn. Ich habe schon zwei Filme gesehen, die sind auch sehr, sehr unterschiedlich, passen gar nicht zu unserem Eulenspiegel und habe auch schon verschiedene Meinungen gehört, also was es jetzt, wie er gesehen werden kann, aus Theatersicht zum Beispiel.
Ja, da gehen wir doch gleich mal rein. Die Helga ist jetzt auch gekommen. Hallo.
Ja, hallo. Ich hatte auch so ein bisschen Generationentheater, weil meine 87-jährige Mutter war gestern in der Vorstellung, die wohnt in München und die musste ich jetzt noch zum Bahnhof bringen.
Ja, aber jetzt bist du da und kannst auch nochmal vielleicht deinen Weg als Regisseurin, Leiterin vom Generationentheater Zeitsprung nochmal kurz nachzeichnen, wie das alles angefangen hat.
Ich war ja früher mal fest angestellt am LTT als Theaterpädagogin mit Spielverpflichtung im Kinder- und Jugendtheater zu Heiner Kontschaks Zeiten. War da 7 Jahre fest und ich hatte damals eine Kollegin, die hatte eine Seniorengruppe und eine Frauengruppe und ich hatte eine Jugendgruppe, alles weiblich. Und wir hatten Lust zusammenzuarbeiten und haben gesagt, wir schmeißen jetzt mal alle Gruppen zusammen. Das waren dann, glaube ich, 34 Menschen, Frauen. Für die erste Produktion sind davon dann 19 übrig geblieben und wir hatten dann so Spaß und so einen Erfolg auch und so viel Freude an dieser ersten Produktion, die Generation gemischt war, dass ich gesagt habe, ich möchte es weitermachen und wir hatten dann noch einen Kollegen dabei, den Werner Jauch, der jetzt schon ganz lange nicht mehr mitarbeitet, aber mit dem ich jahrelang dann auch zusammengearbeitet habe. Und seit vielen Jahren leite ich das Generationentheater jetzt alleine und seit 12 Jahren inzwischen auch freiberuflich. Also ich war bis 2002 am LTT und seitdem bin ich freiberuflich.
Und managst das alles so, dass da die Fördergelder reinkommen, um auch freiberuflich davon leben zu können?
Also es ist schon so, dass es sehr stark ein Steckenpferd von mir ist. Und wenn ich davon leben wollen würde, das funktioniert nicht, das reicht nicht aus. Also ich habe Unterrichtsjobs, ich bin Dozentin für Theaterpädagogik und Sprache und das gibt mir so eine Basis. Ich habe auch Regieaufträge. Und das Generationentheater kostet mich eigentlich die meiste Zeit, weil da natürlich sehr viel Organisation noch dabei ist. Und ich darf da nicht drüber nachdenken, was ich dann Stundenlohn habe. Also das ist sehr viel auch Leidenschaft von mir. Und natürlich verdiene ich damit auch was, aber nicht im Verhältnis zu dem, was es an Aufwand ist. Es macht mir aber sehr viel Freude und ich möchte es nicht aufgeben, solange ich das tun kann, weiterführen kann, werde ich das tun.
Da steckt Herzblut drin und es sind ja jetzt auch im zweiten Jahr schon da in Bebenhausen auch große Produktionen mit viel Aufmerksamkeit, die man da bekommt.
Ja, also Bebenhausen hat natürlich so ein bisschen was Privates auch. Ich bin da abgestiegen sozusagen, als ich in Tübingen angekommen bin, weil ich da mit einem Mann befreundet war, der in einer Studenten-WG im Klosterbereich wohnte. Und so das schließt für mich jetzt auch so ein Kreis, da Theater zu machen. Ich habe damals mit dem Lindenhof was zu tun gehabt und nur einmal bei einer Produktion beim Ratgeb und finde Bebenhausen einen sehr faszinierenden Ort, weil er so eine Mischung aus absoluter Stille und einem Ameisenhaufen, Wespennest, auch verschiedensten Menschen, die da leben. Also es ist ein sehr interessanter Ort und ein schöner Platz natürlich, um das zu inszenieren.
Ameisenhaufen aber deswegen, weil das ein Tourismusmagnet ist.
Ne? Ja, ich weiß nicht, ob es meine Kollegen, meine Schauspieler erzählt haben. Die Proben, habt ihr darüber gesprochen?
Nee, noch nicht.
Also das ist eine ganz besondere Weise, dort zu proben, weil wir ja natürlich viel auch an Abenden und an Wochenenden proben. Und da sind auch Menschen dann unterwegs, die sich das Kloster angucken, die dort Hochzeit feiern, die dort Veranstaltungen haben, Sektempfänge und so weiter. Und die Schauspieler sind wirklich herausgefordert, das alles möglichst zu ignorieren. Wir hatten zum Teil wirklich bis zu 18 Hochzeiten, die sich dort haben fotografieren lassen.
Gleichzeitig.
An einem Samstag, genau. Und die laufen dann alle durchs Bühnenbild, sind alle da, die gucken zu, die quatschen zwischendurch und es ist eine ganz besonders herausfordernde Situation zu proben.
Aber es hat auch was, weil man ständig dann im Kontakt ist mit den Leuten, die nachher vielleicht auch kommen und die neugierig sind und gucken. Gerade für einen Narren ist es auch spannend, mit den Menschen in Kontakt zu treten.
Ja. Könnte man da mal, oder hast du da dann improvisiert auch ein bisschen das
Ach, eingebaut? Nö, das kann mich jetzt nicht direkt erinnern, aber man kommt ja schon in kleinere Kontakte, mal so in den Pausen oder so. Beim Proben nicht so, weil das ist schon auch Arbeit und Bedarf einer gewissen Konzentration, die wir nicht immer aufbringen, so, aber es sollte schon so sein, dass man da sich nicht so arg ablenken lässt.
Ja, wie seid ihr damit umgegangen? Wie ging es euch bei den Proben und mit den Hochzeiten und Empfängen und so?
Naja, man hat irgendwie schon gemerkt, dass es auch anders ist, als in einem begrenzten Raum zu spielen. Also wir haben häufig in Bebenhausen geprobt und dann waren wir mal auch im LTT und da hat man einfach gemerkt, dass die Konzentration total anders ist, dass eben dadurch, dass der Raum da so unbegrenzt ist, man lenkt sich viel, viel schneller ab, jemand läuft plötzlich weg und man weiß nicht mehr, wo der Schauspieler jetzt ist. Naja, es hat trotzdem geklappt, also es ist irgendwie, also ich habe wirklich den Unterschied gemerkt, dass es viel, viel schwerer für die Konzentration ist.
Aber es hat funktioniert.
Aber es hat funktioniert, ja.
Für euch alle.
Und es ist auch immer an der frischen Luft gewesen. Also das finde ich auch immer ganz schön. Es ist so es spürt man. Und dann ist es auch für uns fast wie Theater manchmal gewesen, wenn wir dann diese Hochzeiten mitverfolgen konnten. Manchmal so während eines Picknicks, was auch immer ganz nett ist, wenn wir ganztags proben, dass wir dann uns einfach nochmal alle was mitbringen und da ein bisschen lagern, was aber auch nicht immer ungestört war, aber es ist eindeutig natürlich dies mit der Konzentration ist schon und der Geräuschpegel und alles, aber man musste ja auch die Wege gehen, die wir dann später spielen.
Und es hat kein Schauspieler mehr Scheu vor Publikum zu spielen, weil es einfach monatelang bei den Proben sowieso schon so ist.
Und die Atmosphäre ist natürlich auch ganz speziell. Du hast schon ein bisschen beschrieben, wie habt ihr das wahrgenommen, die ja, Klostermauern, die Anlage, die Burgen, die Türme, das Mittelalterliche. Wie weit nimmt man das noch wahr in der Probenphase oder dann auch beim Spielen schon? Der Ort?
Also wir waren ja auch, wir beide waren auch letztes Jahr schon bei den Herrschaftszeiten dabei und da waren zum Beispiel ganz andere Bedingungen, weil wir da fast nur gefroren haben, weil wir da ja auch, es war einfach von der Jahreszeit und auch früher, also früher angefangen und es war halt nicht so ein warmer Sommer und da hat man dann wirklich die Klostermauern auch gespürt, aber es war auch, also ich stelle immer wieder fest, dass ich dann auch immer wieder da irgendwo hochgucke oder einen bestimmten Aspekt so wahrnehme, dann wie das dann so efeu berankt ist. Und letztes Jahr konnten wir ja auch in Kreuzgang rein und so, das war natürlich nochmal was anderes. Aber auch der Platz, wo wir jetzt sind, also auch beim Spielen, kommt mir das immer wieder so kurz so in Sinn, dass man schon sich so ein bisschen zurückversetzt fühlt ins Mittelalter.
Man kann sich dem nicht entziehen, weil man spielt auf dem Kopfsteinpflaster, man sieht den Boden, selbst wenn man runterguckt, man hat die alten Mauern um einen und das Fachwerkhaus weiter hinten und das ist einfach, das wirkt immer, finde ich so.
Vielleicht noch eine kleine Anekdote, was auch halt ist, der Ort ist einfach auch ein besonderer Ort und bei der Premiere, geht es ja darum, der Eulenspiegel erzählt nochmal vom Fliegen. Und bei der Premiere flogen dann 10 Mauersegler ständig um diesen einen Turm herum, in einem absolut großen Tempo. Und das passte gerade auch irgendwie so zusammen. Also sowas passiert eben dann auch, dass man mit den Tieren plötzlich ganz nah konfrontiert wird, weil man natürlich auch deren Raum irgendwie stört oder wie auch immer man das sieht. Und die Tiere reagieren.
Der Waldrand, die Natur ist ganz nah, ja, spielt auch mit. Wie seid ihr auf den Eulenspiegel gekommen? Hast du ausgewählt? Was reizt dich an ihm? Wie hast du ihn entdeckt?
Also das war so, dass alle so ein bisschen traurig waren, dass wir Herrschaftszeiten nicht wieder aufnehmen konnten. Dann kam mal kurzfristig die Idee auf, was zu Mörike zu machen, weil der auch ein Gedichtzyklus geschrieben hat, Bilderbeben aus Bebenhausen. Und wir haben dann aber gemerkt, dass uns die Zeit dafür zu knapp war, also jetzt was über Mörike zu entwickeln, was uns wirklich interessiert hätte, das hätte mehr Vorlauf gebraucht. Und die Idee, die entstand erst im Dezember und dann kam ich irgendwie auf den Eulenspiegel, weil der ja da im Brunnenhaus einfach auch hängt und sein Spiegelchen dem Baumeister vorhält. Und wir dachten, das ist eine interessante Geschichte, weil es auch viele Leute nicht wissen. Für viele Leute ist es überraschend, dass dort Eulenspiegel angebracht ist, weil man guckt da ja auch nicht unbedingt so hin. Und dann kam die Idee eigentlich sehr schnell und musste sehr schnell dann ein Konzept entworfen werden, was wir dann mit dem Eulenspiegel anstellen wollen.
Was weißt du über die Geschichte von diesem Abbild von Eulenspiegel dort?
Also das, was ich gehört habe, ist, dass der Kreuzgang fertiggestellt wurde, so vor der Reformation, und dass dann die eigentlichen Bauherren abgewandert sind und dass dieses Brunnenhaus sozusagen nachgeschoben wurde und da weniger qualifizierte Bauherren gearbeitet haben dran. Man spricht auch von einem Peter von Gomaringen. Man weiß aber nicht genau, ob das der Bauherr ist, der jetzt da gegenüber von Eulenspiegel abgebildet ist. Auf jeden Fall sollen angeblich diese, also die Steinmetze selbst, die diesen Fehler gemacht haben, da oben im das Maßwerk schief zusammengebaut, die sollen sich selbst den Eulenspiegel da reingesetzt haben. Also praktisch sich selbst den Spiegel vorgehalten haben. Und das Interessante ist, dass über die ganzen Jahrhunderte aber niemand es weggemacht hat, also der Abt das geduldet hat und auch danach niemand den Eulenspiegel dort weghaben wollte.
Da hatten die Handwerker damals schon Selbstironie.
Ja, genau. Und es war zu einer Zeit, wo der Eulenspiegel wohl auch sehr bekannt war.
Ja, Eulenspiegel, historische Person oder fiktive Figur?
Das ist schwer zu sagen, wirklich schwer zu sagen. Also der Hermann Bothe in seinem Buch, das ja angeblich so relativ nah an der wahrscheinlichen Wahrheit ist, der hat den Eulenspiegel sehr offen gelassen. Also der von der Bewertung her. Man kann den Eulenspiegel sehen als einen Spaßmacher, man kann den Eulenspiegel sehen als einen Gesellschaftskritiker, man kann ihn auch sehen als einen, der über die Stränge geschlagen hat, also der auch Grenzen überschritten hat, die vielleicht nicht so in Ordnung sind. Also wirklich eine sehr vielschichtige Figur, sehr interessante Figur. Und ich glaube, dass auch ein Grund ist, dass der sich so lange gehalten hat, weil er eben nicht nur das oder nur das ist, sondern wirklich in vielen Bereichen auch tatsächlich Fragen aufwirft durch sein Verhalten. Also nicht immer nur positiv, aber es wirft Fragen auf, wenn man sich mit ihm beschäftigt.
Welche Grenzen hat er überschritten? Was ist da bekannt?
Er hat auch, wie wir in einer Szene in dem Stück auch verarbeitet haben, mit der einäugigen Haushälterin, er hat sich eben auch zum Teil über Leute lustig gemacht, die nichts für ihr Schicksal können, beziehungsweise auch vom Schicksal geschlagen waren. Und da kann man sich natürlich nach der Moral fragen, ist das in Ordnung oder nicht? Ja? Wenn man andere Geschichten anguckt, wo er einfach über die Dummheit der Menschen sich lustig macht, das ist was anderes. Aber das meine ich mit so auch einige grenzwertige Geschichten, die es über ihn gibt.
Es gibt ja viele Kindergeschichten über ihn, aber eigentlich ist es ja schon, oder das ursprüngliche Buch war jetzt noch nicht unbedingt nur Kinderscherze.
Nee, gar nicht. Also überhaupt nicht, sondern auch zum Teil ordinär und also nicht unbedingt kindergerecht. Und so wie was gezeigt wird von ihm oder erzählt, wird über ihn in Kindeszeiten, auch wie ich ihn als Kind erlebt habe oder kennengelernt habe, das ist sehr harmlos, ein sehr groß, also einfach als Spaßmacher und Streichespieler, aber es steckt da viel mehr hinter.
Es gibt halt auch keine einheitliche die Eulenspiegel-Version. Und ich habe aus meiner Kindheit ein altes Buch ausgegraben und das war total anders als das, was jetzt eben der Bote geschrieben hat. Das war völlig kinderfreundlich zurechtgeschnitten für die damalige Zeit auch. Also da wurden keine unflätigen Begriffe zum Beispiel genannt. Der Eulenspiegel hat sich seiner Mutter gegenüber sehr, sehr nett benommen und das war wirklich halt trotzdem unter dem Namen konnte das Buch erscheinen, weil es halt keine einheitliche Diversion gibt.
Ja, wie hast du dich der Figur dann, deiner Figur auch genähert und dem Stück quasi über deine eigene Erinnerung, das eigene Buch nochmal rausgekramt?
Ja, ein bisschen schon. Das war der erste Schritt, dass ich das alte Buch halt nochmal hergeholt habe, weil das stand bei mir im Bücherschrank sowieso rum. Und dann habe ich da mal so reingelesen und dann war ich eigentlich erstmal so ein bisschen enttäuscht, weil die Scherze mir gar nicht so gefallen haben und auch sich oft Sachen wiederholt haben. Ich persönlich glaube nicht, dass es eine Person gab, die so war und so hieß, sondern ich glaube, dass sich da einer drüber ausgelassen hat und einfach ganz wild fabuliert hat und sich ausgelassen hat, was es für Scherze denn geben könnte. Vielleicht war es einer, der das gern mal hätte machen wollen und es aber nicht konnte, weil er in einer gesellschaftlichen Position war, wo das nicht ging. Und er sich aber vielleicht geärgert hat über vieles. Und viele von seinen Streichen, die kann man so nicht ausführen. Die hören sich nett an, aber man kann sie gar nicht ausführen. Das geht so nicht.
Noemi, wie war es bei dir? Gibt es den Eulenspiegel? Ist der auch in Italien bekannt? Kanntest du das auch aus der Kindheit?
Also ich kannte ihn nicht. Gar nicht. Also nicht aus Italien, nicht aus Deutschland. nee, aber ich glaube, es ist so ein bisschen eine Figur, die es anthropologisch gesehen häufig gibt, in wahrscheinlich vielen Kulturen. Einfach so ein bisschen ich bin mit Thomas wahrscheinlich einverstanden, dass es wahrscheinlich nicht wirklich eine Person gab oder wahrscheinlich gibt es viele, die so sind, aber dass es halt eine Projektion ist von einem Wunsch oder auf jeden Fall von einer Art irgendwie, die Gesellschaft oder zu erleben und halt dieser Humor und dieses weiß ich nicht ja halt das.
Dafür spricht ja auch, dass es ihn auch in Holland gibt unter Eulenspiegel und er zum Teil dort auch anders angelegt ist, also gesellschaftskritischer als bei uns. Das unterstützt so ein bisschen, was Thomas sagt, dass er vielleicht eine erfundene Figur ist.
Aber ihr habt euch ja alle dann
uns egal.
Gemeinsam auch miteinander auseinandergesetzt und euch dann ja der Figur auch annähern müssen und zu gucken, wie machen wir's? Na, wie war der Prozess? Und auch könnt ihr alle auch nochmal was dazu sagen, wie das denn so vonstatten ging, wie ihr euch eure vier Eulenspiegel dann gefunden habt auch, ne, wenn ihr die ja in allen Generationen auftreten lasst.
Wir hatten natürlich so in den ersten Improvisationen einfach mal auch dieses, was wir uns vorstellen, das heißt, wie geht so einer oder, also wir waren alle mal irgendwie Eulenspiegel und dann hatten wir ja aber auch bald einen Text, also sodass wir eben der Volker Schubert, der das geschrieben hat, haben wir dann aber auch noch aus Ensemble und Helga und mit noch andere auch mit weiterem Text gefeilt, weil das ja auch manches dann fürs Theater überhaupt umzusetzen ist und da waren dann zum Beispiel so ein paar Streiche oder das sehr ausführlich, wo wir so merken, oder ich jedenfalls für mich auch so merkte, das langweilt mich ja fast, das ist ja, das kann man doch nicht, gar nicht so bringen. Und weil ich nochmal zu dem, was habe ich von Eulenspiegel gewusst, weil bei mir ist es ja noch länger her und ich schätze mal, ich konnte mich nicht mehr so recht erinnern, ob ich ein Buch hatte, aber ich glaube, ich hatte auch so eine angepasste Lektüre irgendwie, weil ich erinnere mich, dass ich das als Kind mich das nicht so beeindruckt hat, aber es muss irgendwas sein, weil ich weiß, dass ich als Kind immer mal quasi aufgestanden bin vom Bett und wollte fliegen. Also das war so und da dachte ich jetzt so im Laufe des ganzen Entwicklung, das kann schon sein, dass das vielleicht da so eine Anregung war oder es kam halt von innen raus. Und jetzt mit der Annäherung, denke ich, mit zunehmendem, ja, Druck auch, dass wir das Theaterstück ja auch fertig kriegen sollten. Und da habe ich jetzt natürlich in meiner Rolle dann eher so ein bisschen aus so einem distanzierteren Blick auf den Eulenspiegel gehabt oder auf die vier Eulenspiegel. Aber da kommen wir vielleicht noch dazu. Ja.
Auf jeden Fall.
Also für mich war also schon so, wie die Renate auch sagte, das halt zuerst quasi das Thema war, dann hat man das Buch nochmal gelesen, dann kam aber schon bald der Text. Aber die richtige Annäherung für mich kam dann einfach mit dem Spielen und auch mit dem Körper. Also wie sich der Eulenspiegel bewegt, so wie er für mich, wie ich ihn fühle, das hat mit dem Text, also kommt die Annäherung nicht über den Text, sondern einfach über das Spielen, über die Bewegung. Und das braucht immer so eine Weile, weil man muss dann den Text lernen, damit man den Ablauf spielen kann und so weiter. Und ich fange dann erst, wenn ich einen Text habe, kann ich mich dann so richtig auf den Körper einlassen. Und jetzt haben wir es 5-mal gespielt und jetzt ist das Textlernen, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ich habe den jetzt drin, mehr oder weniger, und jetzt kann ich halt frei spielen mit dem Körper. Und das ist für mich einfach das, was auch Spaß macht. Und das ist das Eigentliche, die Erfüllung für mich.
Ja, dann hast du ja wahrscheinlich auch, ne, ein ganz eigenes Körpergefühl für den Till, für den Eulenspiegel. Was ist es dann für dich jetzt so?
Das ist halt ein leichter, meiner ist ständig in Bewegung, weil es bewegt sich immer was in ihm. Es bewegen sich die Arme, so wie bei mir jetzt, aber auch die Beine, wenn er steht und ich sitze. Und der hat eine bestimmte Haltung auch. Also der ist nicht aufrecht, sondern der ist eher so wuselig und ja, müsst das mal angucken.
Tappe, also Philipp. Ja, ich habe dem Thomas irgendwann so ein paar Wochen vor der Premiere mal als Anregung gegeben, dass er sich Comedia-Figuren anschaut und auch den Arlecchino. Und das war jetzt über die letzten Wochen sehr deutlich beobachtbar, wie der Thomas immer mehr und auch Noemi immer mehr in diese Figur wirklich tiefer eingestiegen sind und sich das immer mehr auch dann gezeigt hat über die Bewegung und über das Spieltempo, auch über den Ausdruck und die Gestik.
Also ich sehe das auch immer. Ich sehe die beiden ja auch agieren. Und das ist mir genauso gegangen. Das ist immer, immer noch mal ein Stück toller. die Bewegung oder auch dieses, ja, aufeinander auch. Weil da gibt es ja auch quasi so Übergaben. Also von einem Eulenspiegel zum anderen. Und das hat so ein gewisses Ritual auch, das sie dann machen. Und ich finde aber auch der Text, also der ist ja diese Wortspiele und Wortverdrehereien, das ist erstens mal nicht einfach zu lernen. Und da hat der Thomas inzwischen super drauf.
Danke, danke. Was hast du für ein Gefühl für deinen Till Eulenspiegel?
Naja, also es ist bei mir ein bisschen wie bei Thomas. Und zwar, ich glaube, die Witze sind nicht unbedingt so lustig heutzutage, also so gesehen. Also es ist nicht die Ironie, die wir heutzutage verstehen. Aber diese große Ausdrucksmöglichkeit der Körperlichkeit ist sehr interessant, finde ich. Also vor allem als Italienerin, ne? Es ist, dass es so eine deutsche Figur gibt, die eben sehr ähnlich auch zu den Arlecchino ist. Das ist sehr interessant. Also das war für mich auch eine sehr interessante Figur. Ich war in der Schule auch so ein bisschen ein Eulenspiegel. Dann habe ich mich brav an der Gesellschaft angepasst mit der Zeit. Ja, es war sehr schön. Also es hat auch zu diesem Abschnitt meines Lebens irgendwie sehr gut gepasst. Und ja.
Heute wird man ADHS diagnostizieren und Ritalin verordnen wahrscheinlich. Ne?
Ja, vielleicht steckt auch ein Stück Autismus in dieser Person, der so ganz nur nach sich guckt und gar nicht richtig registriert, was um ihn herum vielleicht passiert. Und auch nicht es nicht schafft, Kontakt herzustellen. Würde man heute vielleicht so sagen, das haben wir immer mehr festgestellt.
Wir haben auch lange diskutiert, ist es jetzt eine Figur, die unglücklich alt wird oder nicht? Und ich glaube nicht, dass er unglücklich alt geworden ist. Und er war einfach, das war sein Charakter, wenn er gelebt hat oder wenn er erfunden worden ist. Letztendlich ist es nicht so wichtig für uns gewesen, ob er jetzt erfunden ist oder es ihn wirklich gegeben hat. Aber so eine Persönlichkeit, die das akzeptiert, wie sie ist und damit eben auch weitergeht und alles Psychologische, was das schwer machen würde, würde nicht stimmen. Ja, ich glaube, dass es ein Mensch ist, der eine Persönlichkeit ist, die mit der Vielfalt an Sichtweisen, die er so hat und auch, was ich vorhin schon beschrieben habe, damit auch zufrieden alt geworden ist.
Er hat sich seine Leichtigkeit bewahrt auf eine Art, ja, aber trotzdem sein Verhalten sorgt immer wieder für Konflikte. Und die, was sind es denn für Konflikte? Wo gerät er da auch an die Leute oder auch na, die Scherze? Was sind es für Scherze, über die man heute nicht mehr lachen kann, aber trotzdem irgendwie noch erheitern?
Naja, es sind halt, also der hat diese Eigenschaft, dass er nicht unter einem Chef sein kann und dass er irgendwie immer eine neue Situation sich sucht und dann daraus wieder kommen will irgendwie. Und das ist halt, der geht in eine Situation rein, der fühlt sich wohl, er lernt das kennen und dann will er wieder raus und geht er weiter. Und wie die Helga sagte, ich glaube, das kann man nicht beurteilen, gut oder schlecht, aber es ist halt immer wieder konfliktual, wenn er dann da rauskommen muss und sich was Neues suchen kann, soll. Also.
Er ist auch ein großer Taktiker gewesen. Also wenn man sich seine Streiche so anguckt, die sind sehr weitblickend geplant, also auch wissend, wie die Menschen darauf reagieren, wenn er das und das und das tut. Also wenn man so an seinen Plan denkt, wie er an so ein weißes Pferd gekommen ist, mit welchen Schritten er sich da den Weg bahnt, das ist sehr weitsichtig gedacht und auch mit einer sehr großen Menschenkenntnis. Und natürlich eckt so jemand auch an, wenn der durchschaut irgendwie die Leute, der durchschaut auch die Reaktionen der Leute. Und es gab gesellschaftshohe Menschen, also in Bremen zum Beispiel die Stadtväter, die ihn wertschätzten, die ihn auch bei sich haben wollten, aber er ist nirgendwo geblieben, weil er sich ihm auch einfach, wollte sich nicht binden lassen, sondern immer wieder neu eben reinstacheln und gucken.
Ein rebellischer Stürm. Geist dann auch.
Ja. Eine beispielhafte Geschichte, die mir sehr gut gefällt, ist die, dass er einer Gruppe blinder Bettler, so ist es bei uns im Stück, also er wollte eigentlich einer Wirtin, eins auswischen und dann hat er sich eine Gruppe blinder Bettler gesucht, denen er gesagt hat, er hat Geld und die haben geglaubt, er hätte einem von ihnen das Geld gegeben, aber keiner von ihnen hatte das Geld. Dann hat er die zu der Wirtin geschickt und dann haben die sich die Bäuche vollgehauen und haben getrunken und gegessen. Und letztendlich, als sie den zahlen sollten, hatte halt keiner das Geld. Und den Bettlern ist bestimmt nichts passiert, weil das waren halt Bettler und die haben sich aber einfach mal satt essen können und so. Das ist ja eigentlich, finde ich, eine sehr schöne Geschichte. Bloß aus der Sicht der Bettler wahrscheinlich nicht, weil das waren ehrliche Bettler und die haben sich vermutlich in ihrem Ehrgefühl doch sehr auch verletzt gefühlt. Und so ist er ein bisschen. Also er will der Wirtin eins auswischen, will vielleicht auch den Bettlern zu einer Mahlzeit verhelfen, aber er schert sich nicht drum, ob das jetzt irgendjemand von denen gut reinläuft oder nicht.
Guckt er sich noch selber an?
Ja, ja, das guckt er sich schon gern an.
Also seine Genugtuung holt er sich noch, also geht da nicht bevor.
Ich glaube, eine Geschichte nicht immer, glaube ich, der ist oft einfach weg. Er weiß genau, was passieren wird und er guckt aber, dass er lieber in Sicherheit ist. Und in unserem Stück guckt er gern zurück, ich gucke da gern hin, aber ich glaube, er hat es dann eher so mit sich ausgemacht.
Wie habt ihr aus diesen verschiedenen Episoden oder aus diesen verschiedenen Eulenspiegeln quasi das große Ganze geformt? Wie ist der rote Faden?
Es gibt den alten Eulenspiegel, der von Anfang bis zum Ende auch der alte Eulenspiegel bleibt, der das Stück auch sozusagen beginnt, zusammen mit der Äbtissin aus dem Kloster Bebenhausen. So ist die Geschichte angelegt. Der Eulenspiegel war nicht wirklich im Kloster Bebenhausen, aber er war in einem anderen Zisterzienserkloster kurzzeitig. Insofern ist die Geschichte auch so halb wahr, also genau so wahr sie sein kann. Und dieser alte Eulenspiegel zieht sich durch bis zum Schluss. Der taucht immer wieder auf, der spielt manchmal auch mit rein, erzählt manchmal auch Episoden, wie zum Beispiel diese Geschichte mit den blinden Bettlern, erzählt der alte Eulenspiegel und der Thomas spielt sie dann, beziehungsweise Thomas und Noemi spielen die Geschichte und der alte Eulenspiegel erzählt sie und er endet auch das Stück. Also er führt praktisch nochmal diesen Anfangswunsch des kleinen Eulenspiegels, nämlich fliegen zu können, den führt er nochmal am Ende zurück und hält auch da nochmal auf so eine liebevolle Art eigentlich dem Publikum nochmal den Spiegel vor. Glaubt mir oder glaubt mir nicht.
Also quasi immer wieder so in Rückblicken erzählt er sein Leben und dann tauchen
dann
die.
Dann gibt es aber auch immer noch Ankündigerinnen, die dann zum Beispiel einfach nochmal ein bisschen zusammenfassen und sagen, und dann ging er von da nach da und so kam er dann wieder zu dem Ort. Also dass einfach auch so eine Zeitspanne quasi überbrückt wird oder auch innerhalb einer Szene. Das war dann so ein Einfall, gerade dass das mit diesen langen Monologen oder so nicht so passte, sondern dass die dann sozusagen vorspulen und das auch so ein bisschen in diesem, jetzt spulen wir mal vor und gucken mal, wie es gewesen ist, was dann auch, also jedenfalls bisher immer das Publikum auch ganz gut erheitert und um nochmal auf meine Rolle zu kommen, genau, weil jetzt. Das war ja auch diese andere Seite vom, also oder das, was wir vorhin sagten, der Eulenspiegel, da war auch vom Autor immer so diese, also die vom Volker Schubert, so, der sagt, er hat ja auch was vom Künstler, der einfach teilweise diese Einsamkeit, der schafft da was vor sich hin und weiß noch nicht, wie wird's und möchte aber auch öffentlich sozusagen gesehen werden, möchte ja auch Erfolg haben oder all diese ganzen Facetten und hat dann auch teilweise Texte gesucht, die dann eben von dieser Seherin und inzwischen Künstlerin gesprochen werden und die dann haben wir eben auch lange ein bisschen gekämpft, weil das alles ein bisschen zu abgehoben war und vor allem ich stand immer ziemlich außen und stehe noch immer sehr außen, aber bin dann doch auch immer wieder ins Geschehen mit einbezogen und arbeite aber an einer Skulptur, die dann zunächst mal verdeckt ist und also die den Eulenspiegel darstellt, der dann zum Schluss enthüllt wird und ich habe jetzt im Laufe dieser Spiele, also dieser Vorstellungen, so gemerkt, dass da schon schon was dran ist. Also, dass ich es tatsächlich kommentiere, beobachte, aber auch mit dabei bin. Und auch wurde mir auch rückgemeldet, dass die Leute sagten, sie fänden das ganz gut, wenn sie auch nicht alles verstehen, was ich da so sage, aber sie fänden es ganz gut, dass da so eine, ja, nochmal so eine andere Ebene ist, oder es würde so eine Art Struktur reinbringen, dass es nicht nur Streiche und Spiel ist. Also so, das hat mich jetzt sehr beruhigt, weil ich dann manchmal auch mal mit gehadert habe.
Mit der Rolle mit der außen Rolle. Zu stehen oder was so ein bisschen? Ja, musstest du dich auch erst reinfinden da in das Geschehen dann?
Ja,
ne?
Ja.
Aber jetzt kannst du auch aufgehen da drin, oder?
Ja, also es ist, wie gesagt, ich beneide manchmal die Gaukler und denke, ach, du hättest am liebsten auch dich so jetzt schnell irgendwie in so eine Rolle begeben und zeigen, dass du auch was ganz anderes kannst. Aber es ist jetzt inzwischen, habe ich meinen Frieden damit gemacht.
Ja, kannst du nochmal vielleicht ein Beispiel geben, auch von einer Art von Kommentar oder auch die Sprache? Wie ist die denn? Ja. Ist die nicht dann auch so ein bisschen, wenn man für den Ursprung der Figur im Mittelalter oder 15. bis 16. Jahrhundert auch sieht?
Ja, ich geselle mich dann zum Beispiel zum alten Eulenspiegel, der eben auf seine Geschichten schaut und man guckt ihn dann so an und dann sage ich zum Beispiel, ein hartes Brot ist die Wahrheit. Da braucht man starke Zähne. Also das ist dann schon so ein bisschen altertümlich in mancher Hinsicht, wie wohl auch Texte dabei sind, die eigentlich von, sagen wir, letzten Jahrhundert sind, aber eben die so zum Beispiel über den Seiltänzer, so eine Passage, wo dann eben auch dieses, wenn sie dann übers Seil geht, ich dann mehr so wie kommentiere und sage, also du wirst jetzt hier deinen Seiltanz machen, du wirst für dein Bild tanzen, was aber auch allgemein bedeuten könnte für alle, du machst das jetzt und es wird was draus.
Sportreporter fast schon, ne, so beschreiben, was passiert. Wie ist die Sprache bei den anderen Eulenspiegeln oder auch überhaupt im Stück und vielleicht auch noch, ne, wie unterscheiden sich, was sind so die markantesten Unterscheidungsmerkmale der verschiedenen Eulenspiegelphasen?
Ja, also bei meinem Eulenspiegel, also ich habe eine Szene insbesondere, wo ich spreche sehr viel mit dem Publikum, weil ich auch mit dem Publikum was tue. Und das ist halt nicht im Gespräch mit jemandem, es ist halt sehr deklamiert und groß und halt so spektakelmäßig.
Mach mal kurz.
Nein. ich fange an und sage, verehrtes Publikum, liebe Kinder. Und dann werde ich, also ich erzähle, dass ich jetzt auf dem Seil gehe und das wird unter Einsatz meines Lebens sein, wie es euch gefällt und wie es sich gehört. Genau. Und der Thomas hat halt ein bisschen einen anderen Eulenspiegel.
Erzähl
du.
Ich kann das gar nicht das richtig beschreiben, was jetzt so typisch wäre für meinen.
Es ist mehr mit mehr Ironie grad. Wahrscheinlich und mehr Wortspiele und weniger so große gespielt.
Nicht so deklamieren, sondern mehr so, genau. Dass er auch die Leute so ein bisschen einwickelt. Also wenn er dann zu dieser Küchenhaushälterin kommt, so dann auch so und dann wieder mit dem Pfarrer und so hin und her laviert.
Es sind halt auch viele verschiedene Facetten. Ich darf viel leiden, was vormachen, das ist vielleicht das Schönste, das so. Schön. Wenn ich dann so tue, als wäre ich todkrank und dem Pfarrer halt letztendlich dazu bringen, dass er meine Beichte abhört und die nachher praktisch nicht für sich behalten kann. Und
dann, um an das weiße
Pferd zu kommen. Die Sünden, Vater, die Sünden. Das ist eine sehr schöne Übertreibungsszene. Aber ich darf dann auch am Schluss, darf ich auch wieder ins Publikum, durchs Publikum rennen und mit dem Publikum spielen. Ich kann es jetzt gar nicht so vereinheitlichen, diesen
Blick von außen hilft manchmal. Ne?
Ja, also es ist so, von der Sprache her ist es eine Mischung aus dem, was auch Bote, also die Art, wie der Bote die Sprache benutzt. Aber wir haben überall dort, wo es dann den Fluss, den Spiel oder den Sprachfluss irritierte, haben wir die Sprache dann verändert, also um das Ganze frischer und spielbarer zu machen, weil es manchmal, also Bote hat ja eine sehr alte Sprache und wir haben
das von 1500 oder wann ist das?
Ja, ne? Genau, und wir haben das dann eben an Stellen verändert und haben aber versucht, den Charakter der Sprache insgesamt noch beizubehalten. So.
Wie sieht er aus? Euer Eulenspiegel, der hat ja gerne auch mal so eine Kappe aufgehabt, ne? Wurde ihm.
Ja, ich habe eine Kappe, orange und gelb, mit so, weiß ich nicht,
drei Flügeln dran.
Genau,
Schellen.
Und Glöckchen.
Ich habe nur zwei Flügel und Schellen dran.
Der kleine Eulenspiegel, der hat praktisch eine Mütze auf mit so kleinen Ohren dran, also noch nicht die fertige Eulenspiegelkappe, weil die laut Geschichte ja auch erst später dem Eulenspiegel zugeschrieben wurde. Und der alte Eulenspiegel hat eine Gugel auf, also die so eine, die eigentlich zugleich wie so eine Mönchskutte, Mönchshaube, Kopfbedeckung von den Mönchen wirkt. Und so beides dann hat, den
so Narr
und den
so
Mönch.
Zackigen Kragen, ich weiß nicht, wie man es beschreibt am besten. Genau. Aber es kennt wahrscheinlich schon jeder vom Bild, aber mir wäre der Begriff Google jetzt auch nicht geläufig gewesen.
Und der hat dann nur noch eine Glocke.
Mhm. Mhm. Und der im Kreuzgang hat auch die Google. Also das war teilweise ein bisschen.
Hat der da in echt noch
mit diesem Puppe.
Und
unsere Skulptur auch.
Ja, ist die, hast du die auch selber gemacht dann? Oder?
Also zusammen mit der Ausstatterin, die uns für die Requisiten und Kostüme gesorgt hat, haben wir mal zwei Tage dran gesessen. Und es wird jetzt immer ich habe auch wirklich Material sozusagen, indem ich am Spiegel so ein bisschen arbeite oder an den Schultern. Und also, dass es auch wirklich echt ist. Aber er ist natürlich fertig im Grunde, steht da.
Das eine sind die Mützen, dann was gibt es sonst noch für Requisiten und Klamotten und Accessoires?
Ich denke, die Schuhe sind einfach auch noch ein bisschen besonders, die Eulenspiegelschuhe, zumindest bei Thomas, also bei dem Mittleren und dann beim Alten. So, ja, Lederschuhe, die leicht, dieses leichte Spiel unterstützen. Wir haben sehr viel barfuß geprobt und das ist dann das, was so möglich war, um nicht barfuß zu spielen. Wir auch bis in Ende September hinein spielen und da auch bei Regen und so weiter es nicht sinnvoll ist, barfuß zu spielen. Das ist übrig und dieses leichte Schuhwerk unterstützt einfach auch dieses spielerische und leichtfüßige von Eulenspiegel.
Ansonsten ist es nicht so auffällig in dem Sinn, aber wir haben alle, glaube ich, alle vier haben wir gestreifte Hosen. Also so eine Wiedererkennung zu haben, und was uns auch unterscheidet von den eher weißen oder wie sagt man, beigen Gauklern, die jetzt nicht so viel Farbeinsatz haben, weil man das früher wahrscheinlich auch nicht hatte, und um diese bunte Figur halt ein bisschen hervorzuheben.
Die Gaukler, was machen die so noch, wie sind die im Stück verwoben?
Die spielen eigentlich alle Rollen, die notwendig sind, um die Streiche zu erzählen, und führen auch von einem Streich zum nächsten, zeigen auch die Wege, die Eulenspiegel ging, und überbrücken auch die Zeit, also weil wir beginnen ja im Kindesalter von Eulenspiegel und enden so, als er alt ist, und die Gaukler führen da mehr oder weniger durchs Stück und verwandeln sich dann in die verschiedensten Rollen, auch zum Teil in sehr kurzer Zeit, und dafür gibt es einfach dieses helle Grundkostüm, beige, weiß, gräulich, und über dieses Grundkostüm kommen dann einzelne Attribute, die sie ganz schnell in irgendwelche, und dann eben sehr viel Körpersprache, die sich in eine andere Figur verwandeln.
Von der Wirtin bis zum Bettler oder so.
Genau,
ja. Kann dann alles passieren. Genau. Welchen aktuellen Bezug kann man herstellen jetzt mit dem Eulenspiegel vielleicht? Wie macht das Theater auch gerne dann, oder hat ja auch den Auftrag, immer aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen auf eine Art zu kommentieren? Funktioniert es mit dem Eulenspiegel?
Also ich glaube grundsätzlich, dass es gut wäre, wenn wir Eulenspiegel in unserer Gesellschaft präsent hätten. Also einfach auch, um den Spiegel vorzuhalten. An einer Stelle ist es auch in eine große Aktualität gebracht. Auf eine subtile Art und Weise wird es Flüchtlings- oder Heimatlosenproblem gespielt über die Seherin, also über die Künstlerin, über die das möglich ist, da in eine andere Zeit zu blicken. Ansonsten glaube ich, dass man sich wiederfinden kann, auch in der heutigen Zeit, in manchen Streichen, in der Art, wie der Eulenspiegel einfach mit Doofheit, also mit Dummheit umgeht. Ja? Mit
Obrigkeitsgläubigkeit und solchen Sachen.
Einfach, ja.
Gesetzestreue. Jeder bescheißt das Gesetz, wo es nur geht, aber nach außen hin tut er so, als ob er brav seine Steuern zahlt oder was weiß ich alles. Und das hat der Eulenspiegel halt immer ausgenutzt, mitgespielt, aber auch immer dann seinen Vorteil rausgezogen. Und das öffentlich auch gemacht oder halt dem anderen gezeigt, guck mal, was du da eigentlich machst.
Musste er halt auch so richtig büßen mal für seine Strafen?
Er hat sich auch da wieder, Thomas, das kannst du erzählen, du bist ja fast am Galgen.
Na, richtig büßen. In dem Sinne nicht, wie Helga schon gesagt hat, ich denke auch, der ist alt geworden und hat nichts bereut und es ist ihm letztendlich klar immer auch wieder schlecht gegangen und wieder gut gegangen, aber das war Teil seines Lebens, weil er auch nichts halten wollte, er wollte keine Werte schaffen für sich, sondern er hat sich halt von einer Situation in die andere gestürzt und ich denke mir, das hat er so beibehalten. In allen Geschichten ist er auch irgendwann mal am Galgen, also in allen Büchern. Und er kommt halt mit seiner Schlauheit auch wieder vom Galgen runter, indem er halt da einen Scherz draus macht, den die anderen nicht entgehen können, als dass sie ihn freilassen.
Eulenspiegel wird glücklich alt und tritt dann auch als alter Eulenspiegel noch auf.
Sozusagen,
als junger, mittlerer, älterer und alter Eulenspiegel. Ja, wir sind am Ende der Sendung. Vielen Dank, dass ihr da wart, ne?
Ja, schön. Vielleicht kann man noch sagen, wir spielen auch im September.
Genau, nächste Vorstellungen sind erstmal jetzt am Donnerstag, Freitag und am Sonntag. Donnerstag, Freitag 19 Uhr, Sonntag 20 Uhr und dann wieder ab 18. September. Dafür gibt es wahrscheinlich noch Karten. Diese Woche wird es wahrscheinlich
eher. Ja, also es gibt diese Woche am Donnerstag noch Karten und Freitag ein paar Restkarten. Donnerstag sieht es noch ganz gut aus. Sonntag ist ausverkauft. Und für den September kann man ab nächstem Samstag, also ab dem 25. Juli, Karten bestellen.
Alles klar, schön, dass ihr da wart, Helga, Thomas, Renate und Noemi vom Ensemble des Generationentheaters Zeitsprung, der Eulenspiegel in Bebenhausen, eben noch bis Ende September. Das war das Lokalmagazin, live am Montagvormittag von 10 bis 12, Wiederholung dann nochmal Samstagmorgen zwischen 6 und 8, 7 Tage lang zum Anhören und Runterladen in der Mediathek und dauerhaft als Podcast auf wüste-welle.de.